Meiner Sicht ist eine Umwelt, die nicht barrierefrei ist, eine Form der strukturellen Gewalt, weil sie Menschen eben ausschließt, weil sie dazu führt, dass Menschen sich nicht so teilhaben können, wie sie das gerne möchten. Und weil sie auch ganz, also auf der ganz lebensweltlicheren Ebene Dinge einfach nicht erfahren können, die andere erfahren können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Philipp Bryant. Hallo Philipp.
Hallo Rihab.
Philipp, du bist Diplom-Heilpädagoge und lehrst an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Und wir diskutieren gemeinsam für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik und der Nachbardisziplinen. Und besonders freuen wir uns heute auf Herrn Jonas Fischer, denn mit ihm werden wir über das sehr wichtige und spannende Thema sprechen, Barrierefreiheit. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer.
Wunderschönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, wir haben ein bisschen recherchiert, wer Sie so sind und was Sie so machen. Aktuell sind Sie Referent für Barrierefreiheit beim VDK und sitzen im Arbeitsausschuss des Deutschen Behindertenrats. Sie haben ursprünglich Geschichts- und Sozialwissenschaften studiert in Bochum und anschließend folgten Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für soziale Bewegungen in Bochum. Sie waren auch wissenschaftlicher Referent bei der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen. Und im Rahmen Ihrer Tätigkeit beim VDK machen Sie halt verschiedene Sachen. Zum Beispiel sind Sie im Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, in der programmbegleitenden Arbeitsgruppe zum Thema Barrierefreiheit der Deutschen Bahn. Und Sie sind im Lenkungskreis des Future Mobility Labs der Universität St. Gallen. Da arbeiten Sie auch mit. Vielleicht wollen Sie dann im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Und wir haben im Vorgespräch herausgefunden, Sie gehen gerne ins Theater, Sie gehen gerne ins Kino, Sie sind ein Fußballfan und Philipp musste sofort herausfinden, welche Farben Ihre sind. Und Sie sagten, Rot-Weiß, FC Köln. Völlig herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Alles richtig, alles auch in dieser Reihenfolge richtig. Ich fühle mich gut wiedergegeben und kann gerne unter diesen Umständen hier an diesem Podcast teilnehmen.
Vielen Dank. Super Voraussetzungen, sehr gut.
Sehr gut. Ja, dann wollen wir auch direkt beginnen, Herr Fischer. Wir freuen uns, dass Sie da sind und wollen jetzt mit dem Elevator-Pitch in unsere Podcast-Folge starten. Und wir freuen uns darauf, dass Sie jetzt mal in 90 Sekunden Zeit mit einer Frage, sowas wie eine Einleitung, eine Grundlage formulieren dürfen, auf der wir dann im Verlauf unserer Gesprächszeit heute noch weiter eingehen werden. Und Ihre Frage für den Elevator-Pitch, wir arbeiten da übrigens mit Stoppuhr, also nach 90 Sekunden ist gnadenlos Schluss, sollten Sie noch nicht fertig sein. Ihre Frage für den Elevator-Pitch ist, was verstehen wir unter Barrierefreiheit oder was können wir unter Barrierefreiheit verstehen? Die Zeit läuft, sobald Sie loslegen.
Okay, dann lege ich los. Barrierefreiheit ist ein Begriff, der auf der einen Seite juristisch definiert ist, im Paragraph 4 des Behindertengleichstellungsgesetzes. Das heißt, dort wird unter Barrierefreiheit verstanden, dass alle baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen, alle Verkehrsmittel, alle Gebrauchsgegenstände, alle Systeme der IT und auch alle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernisse, grundsätzlich ohne fremde Hilfe, auffindbar, zugänglich und nutzbar sein sollen. Das heißt, es macht jetzt schon, wie juristische Definitionen eben so sind, ein breites Feld auf. Was wir, glaube ich, erkennen, ist, dass Barrierefreiheit nicht nur eine Dimension hat. Das heißt, Barrierefreiheit erstreckt sich eben auf ganz viele Lebensbereiche. Und Barrieren gibt es eben im Umkehrschluss in ganz vielen Lebensbereichen und sie müssen abgebaut werden. Und auf der anderen Seite steckt beispielsweise in der Definition grundsätzlich ohne fremde Hilfe drin, dass Barrierefreiheit dazu führen kann, dass Menschen ein selbstbestimmtes, ein eigenständiges Leben führen können, wenn sie nicht mit Barrieren aus der Umwelt konfrontiert sind. Ein weiterer Aspekt, der daran vielleicht an der Definition daraus ableitbar ist, ist die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit. Das heißt also, Produkte, Dienstleistungen, das ging schnell, müssen quasi diese alle Dimensionen abdecken.
Dankeschön. Ja, die Herausforderung ist tatsächlich maximal groß, mit diesen 90 Sekunden zurechtzukommen, aber Sie haben ein, glaube ich, sehr, sehr spannende Grundlage jetzt gelegt, von der aus wir loslegen können. Und ich würde gerne nochmal von Ihnen diese drei zentralen Begriffe hören, die Sie genannt haben, die Barrierefreiheit abfragt. Also zugänglich,
auffindbar und nutzbar.
Ja, auffindbar und nutzbar. Können Sie zu dem Begriff der Auffindbarkeit noch ein bisschen was sagen? Den finde ich ganz spannend, weil wir erleben das, wenn wir aus so einer behindertenpädagogischen, heilpädagogischen Perspektive schauen, häufig so, dass Menschen zwar vielleicht als Rechtssubjekte gleichgestellt sind, aber dass dennoch die Umsetzbarkeit, und da frage ich mich, ob das mit dieser Auffindbarkeit zusammenhängt, dass die doch manchmal zu wünschen übrig lässt.
Also die ganze Definition versucht ja, die Barrierefreiheit für alle möglichen Formen der Beeinträchtigung oder auch der Alltagseinschränkungen durch vielleicht situative Hindernisse abzudecken. Und dementsprechend richtet sich die Auffindbarkeit eben genau, wie Sie gesagt haben, daran, wie können Menschen überhaupt ihre beispielsweise Rechte, aber auch ihre Interessen oder ihre Bedürfnisse befriedigen. Und auffindbar heißt da dann, dass ich die Information dafür haben muss, wie kann ich beispielsweise meine Rechte in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite aber auch ganz lebenspraktisch, wenn ich eine Sinnesbehinderung habe, blind bin oder nicht hören kann und Informationen aber nur über diesen einen Sinnesweg quasi vermittelt werden, also beispielsweise mit einem großen Schild an der Hauswand, hier ist das Bürgeramt, dann weiß ich als jemand, der nicht sehen kann, gar nicht, dass da das Bürgeramt bin und bin nicht in der Lage, dieses Amt aufzufinden. Und deswegen hat die Auffindbarkeit eben ja diese Informationsflussdimension auf der einen Seite und die Sinnesdimension auf der anderen Seite.
Ich merke, ich brauche es noch, also genau, das Schild, also das Schildbeispiel war gerade nochmal ganz greifbar. Herr Fischer, Sie gehen ja gerne ins Theater und vielleicht wollen Sie sich auf ein Gedankenexperiment einlassen. Wenn wir jetzt uns überlegen, wie müsste zum Beispiel ein Theaterstück aussehen in einer fiktiven, sehr visionären, inklusiven Gesellschaft, also wie ist ein barrierefreies Theaterstück, wie kann man sich das vorstellen?
Ein barrierefreies Theaterstück ist tatsächlich anders als so, wie es heutzutage vielfach gemacht wird. Und deswegen werden viele Menschen vom Theaterbesuch ausgeschlossen, weil beispielsweise Übersetzungen in leichte Sprache genauso fehlen wie Übersetzungen in Gebärdensprache, Schriftdolmetschung oder aber auch Übersetzungen in also Beschreibung, Deskription. Mhm. Ne? Und wenn wir uns jetzt ein Theaterstück vorstellen, was gezeigt wird, da bräuchten wir eigentlich hinten im Zuschauerraum, jetzt habe ich nicht mitgerechnet, aber ich glaube 3 oder 4 oder 5 schalldichte Kabinen, wo Menschen sitzen, die quasi die Barriere, die aufgebaut wird durch das audiovisuelle Theaterstück, übersetzen. Und dann können Menschen eben, wenn sie nicht sehen können, hören, was passiert, wenn sie nicht hören können, beschrieben bekommen, was passiert, und wenn sie vielleicht kognitive Einschränkungen haben, komplexere Zusammenhänge, die auf der Theaterbühne gezeigt werden, auch erklärt bekommen. Und auf der anderen Seite, die Barrierefreiheit eines Theaterstücks, auf der einen Seite gibt es natürlich die Zuschauerperspektive, auf der anderen Seite natürlich aber auch die Perspektive der Darstellerinnen und Darsteller. Und wenn wir uns Theatergebäude angucken heutzutage, dann sind viele Barrieren auch quasi hinter der Bühne vorhanden. Seien es bauliche Barrieren, die den Zutritt zur Bühne unmöglich machen, seien es aber auch kommunikative Barrieren, also wer wird überhaupt angesprochen von Menschen, die Theaterstücke machen, ob da nicht dran teilgenommen werden soll, Barrieren im Kopf beispielsweise, oder aber auch, wenn die Voraussetzungen, um an einem Theaterstück teilzunehmen, zu groß sind, sodass sie einige Menschen ausschließen.
Mhm. Sehr spannend. Also diese Barrieren im Kopf, ich denke, da können wir heute noch an einigen anderen Stellen mal wieder dran andocken. Ich würde jetzt gerne dieses schöne Beispiel mit dem barrierefreien Theaterstück dazu nutzen, Sie zu fragen, Herr Fischer, wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass es unterschiedliche Kanäle gibt, die dann genutzt werden, um die Barrieren, die durch so einen vermeintlich klassischen Theaterstückaufbau entstehen, zu überbrücken. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass Barrierefreiheit hergestellt wird? An wen können wir da denken? Ist das unsere Gesellschaft? Ist das die Gruppe der Menschen, die wir als vielleicht die Betreffenden bezeichnen? Oder sind das Individuen, die dann ins Theater gehen und sich darum kümmern, dass ihre individuelle Theaterbesuch gelingen kann? Wer ist da verantwortlich?
Die erste Antwort war die Gesellschaft, die Sie gegeben haben. Und letzten Endes ist es natürlich die Gesellschaft. Die Frage ist, in welcher Art und Weise. Also die Gesellschaft hat ja viele Dimensionen. Sie hat die staatliche Dimension auf der einen Seite, dann hat es eben aber auch die Dimension, sag ich mal, unserer Bevölkerung, also alle wir, die wir hier Teil dieser Gesellschaft sind, und die Dimension von Leuten, beispielsweise jetzt bei dem Theater, die dadurch, dass sie etwas anbieten und etwas quasi in den öffentlichen Raum stellen, sich als privater Anbieter eben auch verantwortlich machen. Und ich würde antworten, die Verantwortung liegt zunächst einmal beim Staat. Der Staat ist dafür verantwortlich, die Barrierefreiheit beispielsweise jetzt in einem Theater, wenn es ein öffentliches Theater ist, also ein staatliches Theater, ist sicherzustellen. Diesen Anspruch müssen wir haben an unseren Staat. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt aber ein privates Theater ist, wo der Staat eben nicht dahinter steckt, dann hat der Staat aus meiner Sicht die Verantwortung, Privatanbieter dazu zu verpflichten, auch barrierefrei zu sein. Weil wir haben eben, wenn wir diese Verantwortungsdiskussion führen, festgestellt, dass viele private Anbieter ihrer Verantwortung, die sie meines Erachtens auch haben, schlicht und ergreifend nicht nachkommen. Und die Frage nach der Verantwortung ist ja nur so schlagkräftig, sage ich mal, wenn wir uns auch die Frage stellen, was ist denn, wenn ich dieser Verantwortung nicht nachkomme? Und deswegen, weil wir diese Erfahrung gemacht haben, sagen wir, der Staat muss private Anbieter, Theater, aber auch Leute, die Restaurants, Kneipen, Geschäfte, was auch immer betreiben, leider, weil sie ihrer Verantwortung nicht nachgekommen sind, dazu verpflichten, barrierefrei ihre Sachen anzubieten.
Genau, Sie sprechen von der Verpflichtung und von der Verantwortung. Barrieren abzubauen ist ja auch immer eine Ressourcenfrage, das kostet ja auch alles. Und wenn Sie so erzählt haben, ich habe dieses barrierefreie Theater vor Augen quasi mit diesen Kabinen und so und finde die Vorstellung sehr attraktiv, weil es nimmt ja dem eigentlichen Stück nichts weg, weil das ist ja manchmal so die Befürchtung, dass man zum Beispiel dann so klassische Stücke wie Die Leiden des jungen Werthers muss man jetzt plötzlich in leichter Sprache machen, damit sie barrierefreier oder ärmer werden. Und da gibt es natürlich die Stimmen, die da total die Sorge haben, dass das literarische Niveau unserer Bildungssprache verloren ginge und unser Kulturgut könnte verloren gehen und so. Und so wie Sie es dargestellt haben, geht ja nichts verloren, sondern es ist ja nochmal ein Ersatz. Also es werden nochmal Strukturen zusätzlich hergestellt, damit das für möglichst viele Menschengruppen zugänglicher wird. Und das kann ja etwas sein, was für so einen Theateranbieter, ob privat oder öffentlich, kann ja auch ein Prestigemerkmal werden. Weil ich erreiche damit ja mehr Leute und könnte mehr Gäste bekommen. Könnte man es nicht auch so betrachten, statt Verantwortung und Verpflichtung und ich muss das auch noch zusätzlich machen?
Ja, kann man auf jeden Fall so betrachten und es ist ja auch im Alltag umsetzbar. Also wenn wir beispielsweise jetzt bei dem Theaterbeispiel bleiben, dann ist es ja nicht Und dann gibt es bestimmte Merkmale der Barrierefreiheit, beispielsweise die Stufenlosigkeit, also etwas, was nicht, also was eine bauliche Geschichte ist, die muss natürlich gegeben sein als Minimalvorgabe. Aber wenn wir jetzt sagen, das Theater entscheidet sich zu sagen, wir sind ein barrierefreies Theater und bei uns können allerlei Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen, die ich gerade eben erwähnt habe, in Anspruch genommen werden, dann heißt das ja nicht, dass in diesen Kabinen, von denen ich eben gesprochen habe, jedes Mal 5 Leute sitzen müssen, wenn denen gar keiner zuhört. Also die Möglichkeit, auch jetzt unter dem realistischen und ressourcenschonenden Blick vielleicht, so ein Angebot zu machen, wäre ja zu sagen, und das würde ich in anderen Bereichen eben auch immer allen Menschen empfehlen, fragt doch die Bedarfe ab der Gäste, die da kommen. Fragt doch die Leute. Macht ihnen ein Angebot, bietet ihnen quasi auch, rollt ihnen den roten Teppich aus, dass sie auch nicht sich schämen müssen oder sagen müssen, oh, das ist ja eh nichts für mich oder so, sondern macht ihnen das Angebot, sagt ihnen, wenn ihr das braucht, wenn ihr das in Anspruch nehmen möchtet, dann können wir das so organisieren. Und dann sitzen in den 5 Kabinen mal 5 Leute, mal 4, mal 3, mal 2 oder an anderen Abenden auch keiner.
Ist ja letztendlich auch wieder eine Form von Barrierereduzierung. Sie haben das jetzt den roten Teppich genannt, nämlich die Hürde zu überspringen, da einen Bedarf anzumelden. Das wird ja auch schon als Barriere wahrgenommen oder das müssen wir ja auch schon als Barriere verstehen. Also dass man nicht irgendwas erst anzeigen muss, sondern dass es letztendlich in eine auffindbare Struktur eingebettet werden kann.
Genau, und ja, darf ich ganz kurz, der rote Teppich ist dann vielleicht auch das falsche Bild, sondern es ist eigentlich der graue Linoleum-Boden, der quasi überall vorhanden ist oder das PVC Laminat, es ist die alltägliche Sache. Mhm. Ne? Also es sollte die alltägliche Sache sein und nicht der rote Teppich. Da habe ich im Versuch, ein sprachliches Bild zu erzeugen, inhaltlich ein bisschen die falsche Message rübergebracht.
Ja, okay, aber gut wieder eingefangen. Ich wusste sofort, als die Farbe grau fiel, wohin das geht. Also es geht da auch um sowas wie eine Norm, etwas Alltägliches. Inwiefern können wir denn das, was wir bis jetzt so zu Barrieren und einem Anspruch von Barrierearmut oder Barrierefreiheit gehört haben, auch als ein Thema von Macht oder von Strukturen verstehen, die in unserer Gesellschaft ja zwischen Marginalisierten oder Majoritäten und Minoritäten, also Gruppen, die größer sind und mehr Einfluss auf gesellschaftliche Normen, Gestaltung haben und eben Gruppen, die weniger groß sind und dadurch auch in der Regel weniger Einfluss auf Normgestaltung unserer Gesellschaft haben, verstehen. Also haben solche Themen wie Macht, strukturelle Gewalt auch mit Barrierefreiheit oder dem Vorhandensein von Barrieren zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist eine Umwelt, die nicht barrierefrei ist, eine Form der strukturellen Gewalt, weil die Menschen eben ausschließt, weil sie dazu führt, dass Menschen sich nicht so an der Gesellschaft teilhaben können, wie sie das gerne möchten. Und weil sie auch ganz, also auf der ganz lebensweltlicheren Ebene Dinge einfach nicht erfahren können, die andere erfahren können. Also sei es irgendwelche kulturellen Ereignisse, sei es das Zusammensein mit Leuten in genau dieser und jener Umgebung, in dieser und jener Kneipe, sei es das Konzerterlebnis, was auch immer. Und das, wenn man Gewalt halt auch begreift als ein als etwas, was weh tut, diesen Menschen, dann tut das natürlich weh, ausgeschlossen zu sein davon. Und wie Sie es angesprochen haben, es ist auch eine Form von Machtausübung. Weil letzten Endes die fehlende Barrierefreiheit meistens mit ökonomischen Zwängen begründet wird. Also es wird gesagt, ja, das können wir uns nicht leisten. Und die Zielgruppe ist ja viel zu klein und das wird gar nicht nachgefragt. Und so, ja, warum wird es denn nicht nachgefragt? Weil die Leute, die da Bedürfnisse und Bedarfe haben, sich in einer Ohnmachtsposition sehen gegenüber einer Welt, die sie versucht auszuschließen.
Ja, ich merke, dass ich da selber so ins Reflektieren komme, wenn es um das Thema Macht auch geht. Also in meiner Rolle als Fortbildnerin oder auch als Dozierende habe ich ja auch eine gewisse Machtposition, weil ich entscheide eigentlich dadurch, wie ich die Didaktik oder wie ich den Aufbau meines Seminars gestalte, entscheide ich ja indirekt auch darüber, wer bekommt Zugang und wer nicht. Und das ist ja eine Machtposition, die ich in dem Moment habe. Und ich habe es tatsächlich, also ich habe mehrfach jetzt schon die Erfahrung gehabt, dass Studierende zum Beispiel mit bestimmten Bedarfen, also dass ich entweder ins Seminar gekommen bin und dann sitzt da jemand im Rollstuhl und hat der persönliche Assistenz dabei, wo ich erstmal dachte, okay, was ist jetzt mein Job? Gehe ich auf die Person zu, biete irgendwas an oder ist das eine Bloßstellung? Soll ich die Person in ihrer Eigenermächtigung lassen, dass sie auf mich zugehen kann? Wie formuliere ich das ohne diese Bloßstellung? Und gleichzeitig möchte ich ja meine Absicht bekunden, dass ich möglichst barrierefrei und möglichst alle, also möglichst, also weil ich glaube ja nicht an eine Barrierefreiheit, aber vielleicht können wir das gleich im Anschluss kurz diskutieren. Aber da merke ich, okay, habe ich eine Machtposition und weiß nicht ganz genau, wie ich damit umgehen kann.
Das, ja, und diese Machtposition, die hat man ja als Lehrende sowieso, aber die hat man ja auch schon beispielsweise, wenn man einfach nur zu einem Geburtstag einlädt oder so. Und ich denke, was Sie ganz gut beschrieben haben, war eine Frage, wie gehe ich in der Situation damit um? Und das ist eigentlich schon zu spät. Also im Idealfall ist quasi die Organisation, beispielsweise jetzt dieser Lehrveranstaltung, schon so gelaufen, dass im Vorhinein eben Bedarfe abgefragt wurden. Also was wir eben mit dem grauen PVC-Boden hatten oder dem roten Teppich, je nachdem. In der Situation ist es dann quasi gar nicht mehr notwendig, eben das als eine Ausnahmesituation oder als eine herausfordernde Situation zu begreifen. Das heißt, was brauchen wir dann letzten Endes dafür, dass Barrierefreiheit möglichst weit verbreitet wird? Wir brauchen diese Sensibilität für diese Machtgefälle und für diese Bedarfe in möglichst vielen Köpfen, damit quasi möglichst viele Situationen, sei es beispielsweise im Rahmen einer Lehrveranstaltung, aber auch in anderen Situationen, von vornherein transparent und offen für alle angeboten werden, sodass sie quasi daran teilnehmen können.
Ja, ich merke, also ich mache mich jetzt mal nackig, okay? Also sagen wir mal, ich mache so eine Abfrage. Meine Befürchtung wäre dann, ich mache eine offene, also offen oder anonym oder wie auch immer und gebe da verschiedene Sachen an, was für Bedarfe, worauf müssen wir achten oder an welcher Stelle erleben Sie Barrieren, frage das ab. Meine Befürchtung wäre aber dann, dass was rauskommt, was ich gar nicht leisten kann, wo ich nicht ausgebildet bin oder wo ich jetzt... Es ist schwierig, eine Hochschullehrveranstaltung in leichter Sprache ich kann auch kein leichte Sprache Dolmetsch oder ein Gebärdedolmetsch, also klar, kann man dann fragen, ob das nicht der Job der Hochschule dann wäre an der Stelle, aber also ich hätte die Befürchtung, da was aufzumachen mit einem indirekten Versprechen, was ich aber nicht wirklich halten kann, weil es liegt ja dann doch nicht in meiner Macht vielleicht.
Also ich sag mal, das ist ja wie immer im Leben, etwas versprechen, was man nicht halten kann, sollte man tunlichst vermeiden. Aber es gibt ja, also beispielsweise jetzt bei der Fachveranstaltung in leichter Sprache, das ist natürlich ein Dilemma. Also das ist so, es gibt Dilemmata in der Barrierefreiheit, da stehen sich Dinge vermeintlich unvereinbar gegenüber. Die Frage ist ja, wie kann man das auflösen? Und da würde ich sagen, beispielsweise jetzt bei einer Fachveranstaltung muss ich viel Begleitmaterial einfach anbieten, muss die Leute dazu in die Lage versetzen, auch wenn sie vielleicht schwere Sprache nicht verstehen, im Vorhinein sich auf die Sitzung vorzubereiten, Dinge vielleicht auch nacharbeiten zu können und so. Und dann eben ihnen die Möglichkeit geben, im Rahmen der Sitzung ihre Perspektive einzubringen. Das heißt natürlich, also Barrierefreiheit heißt ja nicht, dass wir alle auf einmal gleich werden. Also wir werden in einer barrierefreien Welt nicht alle gleich, aber wir werden quasi alle Zugänge bekommen. Und dann muss natürlich auch jede Person für sich individuell entscheiden, ist das überhaupt was für mich? Also nur weil ich jetzt beispielsweise den Zugang zu einer Wasserskianlage barrierefrei mache und mich rein theoretisch im Rollstuhl da von so einem Ding über den Teich ziehen lassen könnte, heißt das ja noch nicht, dass alle Menschen da Lust drauf haben. Also insofern auch beispielsweise die Teilnahme an so einer Lehrveranstaltung kann ja sein, dass Leute sagen, mit einer entsprechenden Vor- und Nachbereitung habe ich Interesse daran, daran teilzunehmen. Und andere sagen, das ist nichts für mich.
Also ich musste bei dem Zuhören zwischen Frage und Antwort, die jetzt so gerade in den letzten Minuten hin und her gegangen sind, häufiger nochmal an dieses Stichwort der Barrieren im Kopf irgendwie zurückdenken. Also wenn wir offensichtlich über eine Lehrveranstaltung, Theater, eine Website oder eine öffentliche Behörde und deren Zugänglichkeit nachdenken, dann scheint mir doch diese Grundvoraussetzung des grauen, schnöden Normalo-Bodens, den wir gerade als Bild genutzt haben, tatsächlich da zu beginnen, wo wir über diese Barrieren im Kopf gesprochen haben. Einen ganz spannenden Aspekt würde ich gerne nochmal aufgreifen, Herr Fischer. Sie haben gesagt, Barrierefreiheit bedeutet ja nicht, alle werden gleich. Das heißt, wir können nicht von einer Egalität als Ziel von Barrierefreiheit ausgehen. Was wäre denn dann sowas wie ein Ziel von Barrierefreiheit? Wie könnte man das fassen?
Also das Ziel ist aus meiner Sicht, dass alle aber das Gleiche machen können. Also ohne gleich zu sein, aber quasi alle das Gleiche machen können. Also das, wo wir angefangen haben mit der Definition, also die Zugänglichkeit, die Auffindbarkeit und die Nutzbarkeit aller Dinge sollte für alle gegeben sein. Und wenn es den Leuten Spaß macht, sich irgendwie im Rollstuhl über den Teich ziehen zu lassen, dann soll das bitte möglich sein. Wem Spaß macht, das quasi sehen zu machen, dem soll das auch sein und wem nicht sehen, eben auch. Und das sind, also da würde ich sagen, es ist einfach die Zugänglichkeit und die Auffindbarkeit und die Nutzbarkeit, die gegeben sein muss. Und das heißt ja nicht, dass sich dann alle gleich entscheiden.
Also es geht darum, dass alle die Möglichkeit hätten, theoretisch, wenn sie wollten, dass sie es machen können. Also heißt es, dass Barrierefreiheit voraussetzungslose Zugänglichkeit ist?
Ja, also Barrierefreiheit ist quasi eine Bedingung dafür, dass Zugänglichkeit voraussetzungslos ist. Und also wenn wir das nochmal durchdenken, wenn wir voraussetzungslose Zugänglichkeit haben wollen, dann ist ja die Frage, was schafft jetzt gerade Voraussetzungen, damit Zugänglichkeit möglich ist und was verhindert es womöglich? Und das, was es verhindert, sind Barrieren. Und Barrierefreiheit würde eben dann dazu führen, dass etwas voraussetzungslos zugänglich ist. Und wozu führt das? Das führt halt zur Selbstbestimmung. Es führt dazu, dass ich mich frei entscheiden kann, ohne fremde Hilfe womöglich, ohne auch eine vorherige Anmeldung oder übermäßige Anstrengungen an Sachen teilzunehmen. Weil es gibt ja immer die Möglichkeit, auch wenn die Zugänglichkeit voraussetzungsvoll ist, zu sagen, ich gehe jetzt dahin und nehme daran teil. Nur, dass ich eben feststelle, dann sind da beispielsweise jetzt für jemanden, der gehörlos ist, der kann natürlich zu einem Konzert gehen, auch ohne dass da eine Gebärdendolmetschung ist. Er wird aber nur die Hälfte quasi des Erlebnisses mitnehmen können. Und deswegen wäre eine voraussetzungslose Zugänglichkeit eine barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit und Auffindbarkeit.
Das war gerade ein gutes Beispiel mit ein gehörloser Mensch in einem Konzert. Also das eine ist ja die Voraussetzungen in den Strukturen, in der Gesellschaft, in der Infrastruktur, in den Köpfen der Menschen und so weiter. Und das andere ist, dass wir Menschen ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und was ist mit den Personen, die zum Beispiel einen sogenannten komplexen Bedarf oder eine komplexe Beeinträchtigung haben, also kognitiv und körperlich? Wie kann ich für so eine Person ein Theaterstück zugänglich machen? Vor allem, weil Sie ja anfangs in der Definition gesagt haben, dass das möglich ist ohne fremde oder zusätzliche Hilfe. Habe ich das richtig verstanden?
Der Versuch ist eigentlich ohne fremde Hilfe Dinge nutzbar zu machen. Jetzt ist aber die Frage, was ist Hilfe und was ist Assistenz? Hilfe ist etwas, was ich quasi erbeten muss. Ja, ich bitte jemanden um Hilfe. Das heißt aber ja nicht, dass ich nicht Assistenz in Anspruch nehmen kann. Die Assistenz übernimmt die Aufgabe, die bestimmte Körperfunktionen beispielsweise oder Kommunikationsfunktionen etc., die vielleicht Menschen dann nicht selbst wahrnehmen können. Aber was ja entscheidend ist, ist, wie werden diese wahrgenommen? Also beispielsweise jetzt Kommunikation. Wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, so zu kommunizieren, dass mich andere Leute sofort verstehen, ja, dann habe ich eine Assistenz, die für mich übersetzt, beispielsweise in Gebärden oder wie auch immer. Und dann wird quasi mein Wille übertragen durch diese Person. Und das Entscheidende ist eben der eigene Wille, der ausgedrückt wird. Und das Entscheidende ist quasi, dass eine Assistenzperson eben nur das macht, was die Person eben selbst gerne machen möchte.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also Selbstbestimmung als etwas, was sich zusammensetzt aus auf der einen Seite so etwas wie einer Entscheidungsautonomie, also zu sagen, das möchte ich, und aber als zweites noch diese handlungsautonomen Aspekte hinzuzudenken, vielleicht brauche ich dabei dann Assistenz. Aber nur weil ich dabei eine Assistenz in Anspruch nehme, bleibt es ja trotzdem meine Entscheidung, das zu wollen oder eben auch abzulehnen.
Mhm. Ja. Und diese Assistenz hat ja auch in gewisser Weise dann eine Übersetzerin-Funktion. Mhm. Das ist ja auch dann eine Brücke. Ja,
ja, definitiv. Also gefällt mir sehr gut, dass wir jetzt auch noch zumindest einmal in die Richtung gedacht haben, wie geht das mit sogenannten schweren mehrfachen oder komplexen Unterstützungsbedarfen. Häufig ist ja die Frage bei Barrierefreiheit, Armut, niedrigschwelligen Angeboten oder wie auch immer das sprachlich noch gefasst wird, so dass genau diese Gruppe von Personen ja nicht hinten rüberfällt, aber doch eher weniger bedacht wird oder dann gesagt wird, ja, dann ist es irgendwie doch zu schwierig, das kostet zu viel Geld oder. Und wir haben sehr, wie ich finde, anschaulich herausarbeiten können, dass wir letztendlich sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, auch da Barrierefreiheit herzustellen als voraussetzungslose Zugänglichkeit. Vorhin, Herr Fischer, haben Sie schon einmal von Barrierefreiheit als einem Dilemma oder Barrierefreiheit in Dilemmata gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auch das Beispiel von Rehab mitbedenken, also wenn ich eine Lehrveranstaltung konzipiere oder die didaktisch vorbereite, was können da für Herausforderungen in Bezug an die barrierefreie Gestaltung drinstecken? Kriegen wir denn zum Beispiel so ein Dilemma von einer Idee einer Hochschule für alle versus den Anforderungen an eine Kognition oder Zugangsvoraussetzungen, Belastbarkeit, Inklusionsfähigkeit, kriegen wir das überhaupt zusammengedacht?
Das ist natürlich jetzt eine sehr weitgehende Frage, weil ja beispielsweise auch an die Frage ist ja, welche Aufgabe übernimmt eine Hochschule? Und eine Hochschule übernimmt aus meiner Sicht verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite übernimmt sie die Aufgaben einer Ausbildungsstätte. Ja, sie befähigt Menschen dazu, Lehre etc., sich Kenntnisse anzueignen, überprüft diese dann in Prüfungsformaten verschiedenster Form und stellt dann am Ende ein Diplom aus oder was auch immer macht damit für die Umwelt transparent, dass diese Person diese Fähigkeiten hat. Und das ist etwas, was ich beispielsweise in der Medizin oder wenn ich einen Rechtsbeistand aufsuche oder wenn ich in eine Therapie gehe, auch nicht missen möchte. Auf der anderen Seite ist eine Hochschule aber ja auch ein sozialer Raum, ein Raum, wo Menschen sich begegnen, ein Raum, wo Menschen gleichermaßen Spaß am Lernen haben, Spaß daran haben, neue Dinge zu erlernen. Und ich denke, dieser Raum, der kann natürlich auch inklusiv gestaltet sein. Und dass beispielsweise Lehrveranstaltungen geöffnet werden für die breite Öffentlichkeit, ist ja auch nichts Neues. Wir haben Schullabore, wo Schülerinnen und Schüler an die Universitäten kommen und ohne dass sie Prüfungsleistungen erbringen, in den Alltag an der Universität hineingucken können. Wir haben Studierende höheren Alters, die auch ohne, dass sie Prüfungsleistungen erbringen, an den Universitäten studieren. Und das kann ja für alle Menschen geöffnet werden. Und da würde ich sagen, würde sich die Universität anbieten, diesen Raum zu schaffen, auch weil ja beispielsweise jetzt Menschen mit bestimmten Behinderungen auch nochmal neue Perspektiven in den Hochschulalltag mit reinbringen. Beispielsweise jetzt, wenn wir über die Heilpädagogik sprechen, ist es sicherlich sehr sinnvoll, dass Menschen, die sich mit dem für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen ausbilden lassen, auch im Rahmen ihres Studiums die Perspektive von Menschen mit Behinderungen gleichermaßen miterleben können. Und da sprechen wir jetzt vor allem, also bei diesen Einschränkungen, was die Prüfungsleistungen angeht, von Menschen mit vielleicht kognitiven Einschränkungen in allen anderen Bereichen. Also wenn ich anders kommuniziere, wenn ich anders mir Dinge erarbeite, wenn ich anders vielleicht in einen Raum reinkomme, wo gelernt wird. Ich denke, da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, dass diese Barrieren viel einfacher noch abzubauen sind und dass das quasi auch aus meiner Sicht viel selbstverständlicher noch sein sollte.
Das finde ich schön, Herr Fischer, dass Sie das so darstellen, diese verschiedenen Perspektiven, dass das ja ein totaler Gewinn und eine Bereicherung ist, aus dieser Normorientierung, in der wir ja auch oft gefangen sind, rauszukommen. Ich selber merke es bei mir, also ganz aktuell, da muss ich wirklich noch schmunzeln darüber. Ich hatte gestern ein Kundinnengespräch, und über Zoom. Und meine erste Frage, wenn ich in so einen Zoom-Call reingehe, ist, kennen Sie mich denn sehen und hören? Und dann sagt die Dame, ich kann Sie nicht sehen, ich bin blind, aber ich kann Sie hören. So, und das war so eine Situation von, oh ja, ein Fettnäpfchen, da springe ich gleich mal rein. passiert. Und dann war ich während dieses Gesprächs, was vielleicht 40 Minuten oder so gedauert hat, immer wieder mit der Frage konfrontiert, ist dieses Gespräch für diese Dame barrierefrei? Muss ich was anders machen? Hab dann zum Beispiel kommentiert, was ich tue. Also, dass ich jetzt sage, ich gucke gerade auf meinen Kalender oder ich hole gerade meinen Notizblock. Und dann ging es darum, dass ich ihr mein Portfolio schicke. Und dann habe ich überlegt, oh Gott, mein Portfolio ist alles andere als barrierefrei. Muss ich da was anders machen? Und dann habe ich gedacht, bestimmt hat sie so ein Leseprogramm, was das macht und wie verfasst sie eigentlich E-Mails? Ah ja, bestimmt ist die Tastatur mit Brailleschrift oder so. Also es sind ja auch diese Hilfsmittel und ich denke mal, in der Hochschullehre ist das auch nochmal ein neuer Aspekt, diese technischen Hilfsmittel, die Barrierearmut vielleicht herstellen könnten.
Technische Hilfsmittel können natürlich dabei helfen, aber sie entbinden die Person, die Lehrperson, nicht von der Verantwortung, Inhalte so aufzubereiten, dass die auch technisch gelesen werden können. Also beispielsweise Screenreader funktionieren ja nach dem Prinzip, dass sie auf der einen Seite den Inhalt eines Bildschirmes vorlesen, auf der anderen Seite aber auch durch den Bildschirm und durch die Oberfläche durchdirigiert werden können müssen. Und wenn ich jetzt hingehe und ich schreibe mein ganzes Dokument ohne Absatz, ohne Überschriften, ohne Unterüberschriften. Ich kennzeichne nicht Grafiken und Bilder. Ich versetze Bilder nicht mit einem Alternativtext und einer Bildbeschreibung. Dann kann das beste technische Hilfsmittel nicht ausgleichen, dass ich als Person dort dann dort Barrieren erstellt habe. Das heißt, es ist natürlich richtig, technische Hilfsmittel können uns helfen, können gerade in der Lehre helfen, aber die Inhalte müssen dann dennoch so aufbereitet sein, beziehungsweise eigentlich gar nicht so aufbereitet sein, sondern einfach nur so sorgfältig hergestellt werden, dass sie dann auch genutzt werden können. Und auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, wenn die Person, die Lehrperson gut organisiert ist und beispielsweise ihr Skript für die Vorlesung nicht erst in der Nacht vor der Vorlesung erstellt, sondern schon im Vorhinein fertig hat und womöglich Leuten, die das benötigen, im Vorhinein zur Verfügung stellt. Das stellt natürlich die Hochschule vor ganz eigene Herausforderungen, aber da ist das dann vielleicht auch eine gute Übung für die Selbstorganisation der Lehrenden.
Ich merke, ich habe viel zu tun. Ich darf noch ganz viel lernen. Aber ich habe auch Lust drauf. Also wirklich. Also ich merke, das ist, also es sprengt meine Komfortzone jedes Mal aufs Neue, aber es erfordert von mir Kreativität. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch so betrachten können, dass Barrierefreiheit kein Thema ist, oh Gott, und da müssen wir so viel arbeiten und die Ressourcen und so schwierig und so, sondern dass es auch was sein kann, was irgendwie, ja, Freude bereiten kann.
Ja, und was eigentlich einem beispielsweise, was die Kommunikation angeht oder die Aufbereitung von Dokumenten oder Präsentationen und so, was einem auch ganz einfach in Fleisch und Blut übergehen kann. Also wenn ich Word benutzen kann und in der Lage oder PowerPoint und von mir selber behaupte, dass ich das vernünftig kann, dann brauche ich eigentlich nur den Schalter im Kopf, dass ich es auch berücksichtige. Und ich erstelle barrierefreie Dokumente. Also es erfordert eigentlich, es ist eine Frage der Gewöhnung und es ist eine Frage des Wunsches und des also der Bereitschaft.
Genau, das muss man wollen. Und dann, auch wenn es vielleicht so klingen mag, dass das so gebetsmühlenartig ist, das hat ja immer den... oder es hat eben keinen Reiz, sondern es wird dann irgendwann so, ach, jetzt wieder das. Aber es scheinen wirklich diese Bewusstseinsprozesse zu sein, die wir initiieren müssen, damit eine Veränderung im Denken, in der Herangehensweise stattfinden kann, damit so etwas eben kein roter Teppich mehr ist, um nochmal in das Bild zu gehen, sondern ein alltägliches, graues Laminat, was, ja, eine hohe Alltagstauglichkeit hat. Wir neigen uns jetzt schon unserer gemeinsamen, oder wir nähern uns dem Ende, unsere gemeinsame Gesprächszeit, die neigt sich schon irgendwie ganz, ganz schnell jetzt dem Ende zu. Und wir wollen aber gerne noch etwas mit Ihnen machen, Herr Fischer. Nämlich, wir wollen Ihnen jetzt ein paar A- oder B-Fragen stellen, sodass Sie sich entscheiden müssen. Das werden so 4 bis 6 A- oder B-Fragen sein. Und Sie haben einen Joker. Das heißt, einmal dürfen Sie darauf verzichten, sich zu entscheiden. Und wie das in diesem Format vorgesehen ist, Sie dürfen sich entscheiden, ohne sich zu erklären. Also... dazu gibt es vielleicht hinterher nochmal die Gelegenheit, aber erstmal geht es um eine ganz harte Entscheidung. Ich würde tatsächlich gerne beginnen, und zwar würde ich Sie gerne fragen, ob, wenn Sie so auch an die Ziele Ihrer eigenen Arbeit im VDK denken, ob es um Inklusion oder Selbstbestimmung geht?
Um Selbstbestimmung.
Barrierefrei oder niederschwellig?
Barrierefrei.
Herr Fischer, Tee oder Kaffee?
Wasser.
Okay.
Das war keine barrierefreie Frage wahrscheinlich. Die A- und B-Fragen sind keine barrierefreien Fragen. Individuum oder System?
System.
Meer oder Berge?
Meer.
Vielen, vielen Dank, Herr Fischer. Sie haben jetzt nochmal die Gelegenheit, falls Sie entweder auf eines dieser A- oder B-Fragen nochmal was hinzufügen möchten oder ansonsten auch jetzt die Möglichkeit, nochmal so ein Abschlussstatement abzugeben, vielleicht, was Sie den Zuhörenden gerne mitgeben würden, wo Sie vielleicht beginnen oder was jetzt Ihr Wunsch oder was auch immer. Sie haben jetzt auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, sich mitzuteilen.
Also ich hoffe, dass mit den Antworten, die ich auf die Ja- oder Nein-Fragen gegeben habe, so ein bisschen mein Verständnis von Barrierefreiheit klar geworden ist, weil es geht auf der einen Seite darum, dass das System barrierefrei wird und nicht das Individuum sich dazu bemühen muss, die Barrieren des Systems quasi aufzulösen. Auf der anderen Seite geht es mir um Selbstbestimmung, weil Inklusion, das beinhaltet ja auch quasi diese gesellschaftliche Perspektive und das ist etwas, was sicherlich grundlegend vorhanden sein muss, aber für die Barrierefreiheit, dass die Menschen sich entscheiden können, dass sie selbst bestimmen können, möchte ich jetzt dahin gehen oder möchte ich nicht dahin gehen, möchte ich Teil dieser Gesellschaft sein oder nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Und auf der anderen Seite die Frage, barrierefrei oder niederschwellig, da ist ganz klar, dass Niederschwelligkeit ja ein Aspekt von Barrierefreiheit ist. Das heißt, es ist eigentlich gar keine Oder-Frage, sondern wenn man Barrierefreiheit oder barrierefrei antwortet, fügt man einfach nur noch ganz viele andere Aspekte der Barrierefreiheit hinzu, unter die Niederschwelligkeit natürlich auch fällt.
Ja, danke schön. Zum Abschluss erfragen wir für unsere Zuhörenden von unseren Gästen und Gästinnen gerne eine Empfehlung, und zwar für ein Buch, einen Film, ein Theaterstück, ein Album oder auch nur einen einzelnen Song. Herr Fischer, was ist etwas aus diesem Bereich, was Sie in der letzten Zeit berührt oder inspiriert hat, das Sie gerne mit unseren Zuhörenden teilen?
Ich habe letztes Jahr noch den Film Coda gesehen. Da geht es darum, dass eine gehörlose Tochter das Bindeglied zwischen ihr und zwischen ihrer Familie und der Außenwelt ist. Und wie herausfordernd das ist für Individuen, quasi diese Aufgabe zu übernehmen, nicht nur für sich selbst, sondern auch womöglich noch für andere Familienmitglieder. Und ich finde, man sieht dort ganz gut, dass eine fehlende Barrierefreiheit Menschen ganz schön auslaugen kann und anstrengen kann. Und das ist aus meiner Sicht ein Appell am Ende dann für mehr Barrierefreiheit, wenn man Personen nicht zumuten möchte, wie in dem Film, sich vor schwere Entscheidungen stellen lassen zu müssen.
Wie heißt der Film nochmal?
Coda, C-O-D-A. Coda. Ein Film, der 2021 rausgekommen ist.
Vielen Dank, Herr Fischer. Ja, nun sind wir zum Ende auch unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Fischer. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Auf Wiedersehen.
Bis bald.